Herzlich willkommen am Literaturtelefon Kiel. Viel Spaß mit der aktuellen Aufnahme.
Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Mirko Bonnet. Ich lebe als freier Schriftsteller und Übersetzer in Hamburg und lese Ihnen ein Kapitel aus meinem neuen Roman Seeland, Schneeland vor, der gerade eben Anfang Februar im Verlag Schöffling & Co. Frankfurt am Main erschienen ist. Es ist das 10. Kapitel, Daikiris und Läuse, und ist aus der Sicht von Enid Maldoun geschrieben, einer meiner 4 Erzählerstimmen. Sie ist an Bord des Amerikadampfers Orion und erzählt von ihrer Reise. Daikiris und Läuse. Sie hatte bei Henry James und dem Tatler von Atlantiküberfahrten mit Schnelldampfern gelesen. Sie hatte Bilder vom Leben an Bord der Olympic, der France und der Kronprinzessin Cecilie gesehen. Übers Meer stampfende Städte hatte sie sich dabei vorgestellt. Und sie erinnerte sich in einer der letzten Nächte in Newport von einem großen weißen Turm geträumt zu haben, der im Wasser lag und darüber hinglitt. Sie wusste nicht wie. Den schwimmenden Turm erfüllte in dem Traum Gelächter und Musik. Er war hell erleuchtet, weithin sichtbar auf der finsteren, nur von den Sternen überglänzten See. Champagner zu trinken hatte sie sich ausgemalt, und wenn es keinen Shampoos gab, dann wenigstens Cocktails, Highballs und Daiquiris. Die schmalen, langstieligen Gläser wurden über Bord geworfen von kichernden Frauen mit flatterndem Seidenschal und cremefarbener Haube auf dem Pagenkopf, die albern »Five, click it« riefen, anstatt »Veuve Clicquot« zu sagen, und die keinen Schimmer davon hatten, dass nicht ein feister, älterer Herr mit Uhrenkette und Gamaschen den Clicquot-Champagner berühmt gemacht hatte, sondern die junge Witwe des Firmenerben, die sich von niemandem auf der Welt Vorschriften machen ließ. Junge Männer mit Frack und Pomade im Haar hatte sie in Illustrierten an einer Reling lehnend Paul Moll rauchen sehen. Sie hatten Gesichter wie die im Krieg gefallenen Offiziersanwärter, die im Echo abgebildet gewesen waren, und schmiegte sich in ihrer Vorstellung eine beschwipste Dame an die Schulter ihres uniformierten Begleiters, dann wehten die Chintz-Vorhänge aus einer offenstehenden Balkonkabinentür im Wind über dem Meer wie eine Fahne, die nichts zu bedeuten hatte, sondern einfach schön war, weil sie sich im Einverständnis mit den Dingen und ihrem Zugrundegehen bewegte. Die Orion war kein Luxusliner, sie war kein Riesenschiff und auch kein schwimmender Turm, sondern ein mittelgroßer, älterer Dampfer, schwarz, verrostet dort, wo kein Lack mehr war, mit 2 gelben Schornsteinen, die die Luft verpesteten und auf denen wie zum Hohn auf jeder Seite je ein grünes Kreuz prangte. Sie war knapp 200 Meter lang und hatte etwa 20 Meter vor Bug und Heck je einen Mast, wodurch sie wenigstens entfernt an die untergegangene Zeit der Dampfsegler und der großen alten Passagiersegelschiffe erinnerte. Die Orion war eine alte Dame aus dem letzten Jahrhundert, eine alte deutsche Zofe, denn vom Stapel gelaufen war sie 1876 in Kiel. Zwar gab es eine erste Klasse für wohlhabendere Leute, aber diese High Society sah man so gut wie nie, weil Promenadendeck, Salons und Raucherbalkone von Matrosen abgeschirmt wurden, die keinen Spaß verstanden und sich weder beeindrucken noch bezirzen ließen. Wenn sie nachrechnete, konnten die Rettungsboote nur für diese größtenteils unsichtbaren Betuchten aus der Londoner und New Yorker Gesellschaft vorgesehen sein. 14 größere Schaluppen in teils abenteuerlichem Zustand, viel zu wenige schon für die Leute der zweiten Klasse, die auf 2 Kabinendecks über der Wasserlinie untergebracht waren, geschweige denn für all die Menschen, die sich wie das Mäusegewimmel in einem Kanalisationsrohr gemeinsam mit ihr in der dritten Klasse befanden und die sie seit der ersten Stunde auf See verabscheute, weil sie fast ausnahmslos schlecht rochen, wie Feudel aus Lumpen, säuerlich und grau, oder altes, aufgeweichtes Brot, und weil sie ihr Angst einjagten, alle, die Frauen und Kinder ebenso wie die Männer mit ihren gierigen, rot unterlaufenen Augen. Wie viele Menschen mit ihr reisten, wusste sie nicht. Die Orion verließ Portsmouth mit dreistündiger Verspätung am frühen Nachmittag des 25. Februar. Und schon da war es unmöglich, auf einem der beiden für die Nagetierklasse reservierten Decks einen Schritt zu tun, ohne jemanden anzurempeln, der daraufhin sogleich pöbelnd auf einen losging. In den Schlafsälen, tief unter Wasser im Schiffsbauch, beständig durchgerüttelt vom Vibrieren der weiter unten im Maschinenraum rumorenden Kessel, schrien Säuglinge und balgten sich Kinder. Auf den Kojenpritschen hockten Trauben junger Kartenspieler neben einer noch jüngeren Mutter, die ihre Brust entblößt hatte, um ein schmatzendes, quakendes Baby zu stillen. Flüche allenthalben, Gewitter aus Husten und Schnarchen. Es wurde getrunken, gekeift, gelacht, gejohlt, gerauft. Zwei, die sie dabei beobachtete, wie sie an der Reling in Streit gerieten, droschen von einer zur anderen Sekunde mit Fäusten aufeinander ein, bevor sie aufs Deck stürzten, um einander zu treten. Ein Stiefel flog in hohem Bogen ins Meer und nur einige über- und übertätowierte Vertreter der ansonsten maulfaulen Matrosen, auf deren dunkelblauen Mützen in Weiß und Gold Orion geschrieben stand, als wäre das Sternbild auf die Erde gefallen, verhinderten brüllend, dass der eine den anderen, der viel älter war, wie den Schuh über Bord warf. Es wäre ein unerträglicher Kerl weniger gewesen. So dampften sie durch den Ärmelkanal nach Osten, um auf diese Weise einem Sturm vor der irischen Küste auszuweichen. Der Herrscher über die Orion, Captain Archibald, den man wie einen dicken Guru oder Maharaja nur im Pulk seiner Offiziersjünger zu Gesicht bekam, ließ das Schiff zunächst Kurs Nordsee nehmen. Aus dem grauen Himmel stürzte der Regen, der die Passagierin mit der Bordkartennummer 1213 zu verfolgen schien, damit sie Newport nicht vergaß. Weil sie unter Deck mehrere Gespräche unter Waliserinnen mitgehört hatte, wusste sie, dass der Dampfer aufgrund des schweren Unwetters über Irland und inzwischen auch Schottland, angeblich ein über den Nordatlantik ziehender Schneeorkan, sowie freier Kapazitäten wegen zunächst Rotterdam anlaufen würde, wo weitere Passagiere warteten, und dann Hamburg ansteuern sollte, und erst wenn mehrere hundert Niederländer und Deutsche zusätzlich an Bord waren und das aus allen Nähten platzende Schiff auch die sechsstündige Fahrt zurück elbaufwärts hinter sich gebracht hatte, erst dann begann vorbei an der ostenglischen Küste und durch die wieder schiffbaren Gewässer der Orkney-Inseln im Norden Schottlands die sieben- oder achttägige eigentliche Reise. Als die niederländische Küste in Sicht kam, brach eine ältere Frau neben ihr an der Reling in Tränen aus. Enid sah die Augen der Frau. Sie wirkte auf verstörende Weise glücklich. Daran merkte sie, wie wenig sie begriff von dem, was an Deck vor sich ging und die Menschen bewegte, wie wenig sie auf die Absurdität vorbereitet war, die ihr von überall her entgegenschlug. Denn dort am Horizont war nichts außer einem schmalen, grün-grauen Streifen zu sehen, der Land sein konnte, aber ebenso Nebel. Hatte sie sich die Ohren zugestopft und am Handgelenk die Geldkatze festgeknotet, verkroch sie sich in ihre Koje und schlief, wenn auch bloß häppchenweise und insgesamt nur für wenige Stunden. Sie hatte Albträume von Spinnen und Penissen. Männer öffneten ihre Fäuste und hervorkrabbelten Läuse. In den Schlafsaal drang keinerlei Licht von außen. Es war fortwährend Nacht dort. Lag sie wach, las sie Gedichte von John Keats, weil sie sich das vorgenommen hatte und versuchte, die großen Oden auswendig zu lernen. Gehört sind Klänge süß, doch ungehört noch süßer. Die Verse flößten ihr Zuversicht ein und Keats Sinnlichkeit berührte sie, bis sie glaubte, seine Stimme, die sie sich jugendlich vorstellte, jungenhaft, dabei durchaus dunkel, würde sie einlullen und ihr den Weg zu einem tiefen Schlummer weisen. Als sie wieder aufwachte, war sie überall klebrig von kaltem Schweiß. Alles gut. Das Geld war da, ihr Gepäck, das Buch an Mick, ihre Strickjacke, der Hut. Lange lag sie auf der Pritsche einfach nur da, streckte sich und lauschte dem minütlich lauteren Raunen. Orion hieß so das große Sternbild, das im Spätherbst über Newport auftauchte und bis April, manchmal Mai, am Himmel stehen blieb, die drei hellen Sterne, die den Gürtel des Jägers bildeten? Oder war Orion auch selber ein Stern? Wieso hatte man das Schiff so genannt? Inmitten eines Pulks aus lauter kreischenden kleinen Mädchen und deren älteren Schwestern, die nur lächelten und die wilde Meute sich austoben ließen, duschte sie und stieg dann hinauf an Deck. Im Nieselregen sah sie qualmende Schlote, Kräne, zahllose Schiffe jeder Größe und Art, Dampfer, Frachter, Segler, Kutter, Schlepper, Barkassen und Schuten, das Durcheinander des riesigen Hafens und seiner grauen Stadt. Die Gebäude, Plätze und Straßen erschienen ihr wie an die Ufer eines namenlosen Stroms geschwemmt. Und im Norden und Süden von Rotterdam musste weites, vollkommen flaches Land liegen. Nahtlos schloss sich das Meer an. Und wie rings um den kleinen Küstensee bei Trelacha Arrytvis, der ihr plötzlich einfiel, schien es zwischen den Linien und Formen keine Grenzen zu geben, nur fließende Übergänge. Eine Weile blieb sie an der Reling stehen, denn ganz in der Nähe entdeckte sie das Mädchen aus dem Wartesaal in Portsmouth und versuchte sich an den Namen der Kleinen zu erinnern. Brittany, Betsy. Das ganz und gar grau wirkende Kind hielt sich an seiner Mutter fest, einer Frau, die furchtbar müde aussah und kaum älter war als sie selbst. »Nein, süßer Schatz, nein, nein«, sagte sie zu ihrer Tochter. »Da, wo wir hingehen, sieht es ganz anders aus. Dort gibt es riesige Städte voller Menschen, die in Häusern wohnen, hoch wie die Wolken, hoch wie die Sterne. Und zwischen den Häusern fliegen Flugzeuge herum, und jeder, der will, kann entweder so ein Flugzeug fliegen oder solche Häuser bauen oder etwas ganz anderes machen.« »Und Daddy?«, fragte das Kind. »Was will Daddy machen?« »Erstmal ankommen, Biggs«, sagte die junge Frau. »Es ist noch weit, ein bisschen weit, aber wir sind ja alle zusammen.«